kann man in einem liberalen Land noch erwarten, dass man für sein Land geht, sterben. So, herzlich willkommen miteinander und willkommen zu einer neuen Episode von «Politisch frisch». Ich bin der Thomas und vor mir hockt auch schon ein neues Gesicht. Wer sind Sie?
Da ist auch ein Thomas, der Thomas Süssli. Ich bin Chef der Armee.
Was macht der Chef der Armee?
Chef der Armee, selbstverständlich, wenn man es denken kann, führt die Armee, wobei es ein bisschen komplizierter ist. Die Armee hat zwei Teile. Es ist einerseits die Militärverwaltung, man sagt immer Gruppenverteidigung, weil das in der Bundesverwaltung eine Gruppe von Bundesämtern ist. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, das ist die eigentliche Armee, nämlich unsere Milizarmee.
Und was genau ist der erste Teil?
Ist die Bundesverwaltung. Das sind über 9'000 Mitarbeitende. Das ist eigentlich ein Viertel von der ganzen Bundesverwaltung. Ist in der Militärverwaltung, wie man auch sagen kann. Da hat es ganz verschiedene Aufgaben. Es sind über 300 Stellenprofile da drin. Bei diesen 9'000 Mitarbeitern, angefangen bei Berufsmilitär, weil übrigens nur ein Drittel ist. Und zwei Drittel sind zivile Mitarbeiter, zum Beispiel in der Logistik, in der Informatik, in der Verwaltung. Eben über 300 Aufgaben.
Wieso hat es so viele Leute in diesem Departement verglichen mit anderen? Also es gibt ja nicht nur vier Departement. Wieso sind so viele im VBS?
Weil die Breite von den Aufgaben so gross ist. Als Beispiel die Logistik von der Armee, das sind zivile Mitarbeiter. Das sind 5 Logistikzentren mit fast unzähligen Werkstätten für verschiedene Geräte, für verschiedene Systeme. Allein der Logistik sind etwa 3'000 Mitarbeiter. Dann etwa 1'000, die jetzt im Kommando selber sind, Informatik. Dann im Kommando Operationen, das sind die, die Einsatz planen, wie zum Beispiel das WEF oder auch wenn wir müssten verteidigen würden, die Einsatz planen. Dann haben wir das Kommando Ausbildung, dort werden Rekruten ausgebildet. Das ist eigentlich fast im Moment so in der normalen Lage eine der wichtigsten Aufgaben. Wir sind über 12'000, nein, sind sogar 14'000 im Moment, die in der Rekrutenschule sind, also mit Kaderrekruten. Und die Mitarbeitenden, die das ausbilden, die sind eben im Kommando Ausbildung. Also eine ganz breite Palette von Aufgaben.
Und dann der Militärteil von dem Ganzen ist so klassisch, wie man sich das Militär vorstellt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist auch noch spannend. Ich tue immer so, sage immer, wenn man sich die Führungsaufgaben so vorstellt, dann teilt man den Begriff ambidextre Führung, kennen Sie vielleicht. Oder? Also man muss das Heutige, wo man drin ist, wo man optimieren, Prozesse optimieren, gleichzeitig wo man aber auch Neues anschauen. Also haben wir schon mal eine Unterscheidung zwischen diesen Aufgaben im Heute, aber wir müssen es morgen schon planen. Das ist eine tolle, rechte Herausforderung. Und das Zweite ist, wir haben einen Teil zivile Führung und einen Teil militärische Führung. Wir führen nicht immer militärisch, weil im Alltag, wir arbeiten auch mit Begriffen transformationale Führung, also Transformational Leadership, wo es darum geht, auch zu inspirieren, die Leute weiterzuentwickeln. Auch die Möglichkeit gehabt, dass sich jeder entfalten kann bei uns. Das ist ein Teil der Führung. Aber wenn wir in die Einsätze gehen, dann wird es militärisch. Das heisst, wir folgen dann dem militärischen Führungsprozess. Und das muss man auch im Alltag ein bisschen unterscheiden. Also als militärischer Vorgesetzter muss man einerseits zivil führen, muss aber wissen, wenn es wichtig ist, eben klar und militärisch zu führen.
Wieso gibt es denn überhaupt den Unterschied zwischen militärisch und zivil führen?
Ja, militärisch führen, man stellt sich immer vielleicht ein bisschen vor, das ist dann wie so ein Kasernenton. Das haben wir nicht miteinander. Und ich wünsche mir auch, dass bis weit unten menschlich geführt wird, dass man, ich habe so bei meinen Führungsprinzipien die 5V, das fängt an, oder? Was ist ein Leader eigentlich? Die 5V, da geht es um Leadership. Was ist ein Leader? Er muss ein Vorbild sein, das ist das Erste. Weil wenn man das selber nicht kann, glaubwürdig darlegen kann, was man von den Unterstellten will, dann nützt das nichts. Also man muss das machen, was man will und nicht nur sagen. Das Zweite ist, man muss eine Vision entwickeln, also ein Ziel geben. Und das klingt jetzt gross, aber eine Vision ist einfach ein Ziel, das auch Herzen bewegt. Also man muss seine Intention, seine Absicht können so darstellen, dass man Menschen bewegt damit. Und das ist aber schon auf unterster Stufe funktioniert das auch. Dann Verständnis zeigen für seine Mitarbeitenden. Und Verständnis heisst nicht immer einverstanden sein. Gerade bei militärischen Einsätzen braucht es manchmal harte Entscheidungen. Aber trotzdem muss man Verständnis haben, wie es den Leuten geht. Und dann ganz wichtig, Vertrauen. Wir führen die Armee nicht mit Befehl, wir führen mit Auftrag. Das heisst, wir gehen das Ziel vor und lassen so viel Freiheit wie möglich bei der Umsetzung. Das braucht aber Vertrauen in die Unterstellten. Das braucht übrigens auch Vertrauen vom Mitarbeiter in den Chef für das. Und das Letzte schliesslich ist Verantwortung. Das heisst, Resultate einfordern. Weil, und das ist ja so, militärische Einsätze, die sind hart, manchmal sogar unter Einsatz vom Leben. Und es ist wichtig, dass das was man als Ziel gesteckt hat, dass das erreicht wird. Das ist auch unser Führungsgrundsatz und das ist jetzt, das gilt im zivilen Bereich, wo man zivile Mitarbeiter führt, gilt das und das gilt auch im militärischen Bereich. Im militärischen Bereich aber haben wir im Einsatz haben wir eigene Prozesse, wo es darum geht, dass man zuerst, also wir sagen dem 5+2, die Führungstätigkeiten, wo man zuerst eine Problemerfassung macht, dann machen wir eine Beurteilung von der Lage, dann bilden wir Varianten bilden. Wie man das Problem oder den Einsatz könnte angehen und entscheiden. Wir machen einen Plan, den Plan dann auch kommunizieren und dann tut sich das immer wieder wiederholen. Also das ist eine laufende Lagebeurteilung. Das ist eigentlich bei uns, das ist die militärische Führung. Also hat weniger zu tun mit der Person, wie man miteinander umgeht, sondern mehr welcher Prozess das ist. Wenn wir zivil arbeiten, arbeiten wir wie mit der Wirtschaft auch, sogar mit agilen Prozessen. Wir sehen immer mehr, dass wir agiles Vorgehen haben. Bei uns ist auch New Work ist ein Thema, also dass Mitarbeitende viel mehr Selbstbestimmung haben, auch wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Und ich glaube, das braucht es heute auch als einen modernen Arbeitgeber.
Also ist es einfach im Militärischen anders, weil es halt irgendwie risikoreicher ist, wenn man den Job selber irgendwie, also weil es halt ein bisschen, sagen wir jetzt, ein bisschen mehr auf dem Spiel steht im Ernstfall oder wieso ist der, eben, also einfach meine Frage ist mehr so, wieso gibt es den Unterschied? Also einfach, weil es traditionell so ist, weil man es halt eben, das Militär kennt, man ist ein bisschen rauer vielleicht im Umgangston. Oder hat es auch einen praktischen Grund sozusagen noch?
Ich würde sagen, es hat nur einen praktischen Grund. Der Ton von mir aus könnte immer der gleiche sein. Also wir gehen immer anständig miteinander um. Und das ist etwas, was mir auffällt. Der Kasernenhofton, ja, den gibt es in der Kaserne häufig am Anfang von der Rekrutenschule ein bisschen interessanter, wie es flacht das ab und man geht dann irgendwann auch anders miteinander um. Nein, der Grund für die militärische Führungstätigkeit ist, weil man sagt, im Militär hat man immer zu wenig Zeit zum Entscheiden und meistens zu wenig Informationen. Und der standardisierte Prozess hilft eben, dass man nicht unnötig Zeit braucht, weil alle, die da involviert sind, wissen, wie der geht. Es gibt einen Prozess, den alle kennen, es gibt Rollen, die alle kennen und Produkte, die alle kennen. Zusammen kann man eigentlich sicherstellen, dass man nicht unnötig Zeit braucht. Interessant, der gleiche Prozess wird eingesetzt auch von Polizei oder von Feuerwehr teilweise. Und besonders habe ich gefunden, während Covid, wo ich teilweise gesehen habe, das ist Spitäler und kantonale Krisenstäbe, eigentlich Zivile, die gleichen militärischen Methoden auch angewendet wird. Und die Methode ist nichts anderes von: Man hat eine Problemstellung, einen Auftrag und jetzt muss man in möglichst kurzer Zeit mit wenig Informationen zu einem brauchbaren Entscheid kommen, wie man das lösen will. Der perfekte Entscheid, der zu spät kommt, der nützt nichts.
Und wie wird man den Chef der Armee?
Ich weiß nicht, wie man grundsätzlich Chef der Armee wird. Ich glaube, zuerst mal muss man in der Armee sein. Das hilft wahrscheinlich. Ich habe genau wie alle anderen, ich habe angefangen mit der Rekrutenschule. 1986 habe ich einen ungewöhnlichen Weg, weil ich bin, wie jede Schweizerin, jeder Schweizer, bin Milizangehöriger gewesen. Also ich hatte meinen Beruf, bin nebenan dann Offizier geworden, bin irgendwann Hauptmann geworden, also Kompaniekommandant, dann Generalstabsoffizier, dann Bataillonskommandant. Und am Schluss bin ich stellvertretender Kommandant von einer Brigade. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Ich war immer noch Milizangehöriger, in dieser Zeit für Banken geschafft, bis 7 Jahre selbstständig war. Alles während dem immer Militär gemacht habe. Ich bin 2014 dann ausgewandert auf Singapur und war dort Chef von einem Ableger von einer Bank. Als ich dann in Singapur war, hat mich der damalige Chef der Armee gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Brigadier zu werden, also Berufsmilitär. Und habe dann nach reiflichem Überlegen, vor allem aus Gründen auch von Purpose, also von, das hat mir Sinn gegeben. Ich habe gedacht, jeden Tag etwas für die Sicherheit von der Schweiz zu machen, ja, dass das etwas Sinnfüllendes ist. Und das ist es auch, abgesehen von. Und bin dann Kommandant geworden von der Logistikbrigade. Und dann bin ich Chef von der Führungsunterstützungsbasis, bin die Armeeführung reingekommen. Und seit 2020 bin ich jetzt Chef von der Armee.
Und wieso genau, also wie kommt man so weit rauf im Militär, im Milizsystem? Ich kenne es, also ich war selber in der RS und dann irgendwie Hauptmann. Und dann nachher, wie geht man von Hauptmann weiter?
Als Hauptmann habe ich aspiriert, für Generalstabsoffizier zu werden.
Und also da haben sie schon gewusst, was sie, also sozusagen im Hinterkopf war das schon gewesen.
Nein, das ist immer alles Miliz. Ja, im Himmelswillen, nein, gar nicht.
Okay, ja.
Nein, also wirklich der Entscheid, das erste Mal mit auseinandergesetzt, das als Beruf zu machen, habe ich wirklich erst, als ich in Asien war und wo mir überlegt haben, jetzt, also hat mit der Familie besprochen, zu der Armee zu gehen und Brigadekommandant zu werden. Nein, Generalstaboffizier ist immer noch eine Milizfunktion. Es ist heute so, etwa die Hälfte von allen Generalstabsoffizieren in den Lehrgängen sind Milizler und die andere Hälfte arbeiten in der Verwaltung oder sind Berufsmilitär.
Und wie viel Sie, also kann man das gut nebenbei machen? Oder wie viel Zeit brauchen Sie? Also wenn Sie sagen, Sie haben in der Bank geschafft, wahrscheinlich jetzt auch nicht so die besten Arbeitszeiten vielleicht. Wie schafft man das so nebenbei noch, eben für das Militär so hoch irgendetwas zu machen? Also ja, wie kann man sich da vorstellen?
Es wird irgendwann einfach zum Hobby.
Okay.
Und ich habe, als ich Kompaniekommandant war, auch als Bataillonskommandant, und immer Mittwoch wie Militär, es war einfach immer der Militärabend, wo ich entweder halt jetzt für die WK vorbereitet habe oder dann Urlaubsgesuch bewilligt habe oder beurteilt habe oder dann auch mich vorbereitet habe oder etwas gelesen oder gelernt habe für die Armee. Es war immer Mittwoch, war immer mein Militärabend.
Und jetzt mittlerweile als CDA, wie sieht das so eine normale Woche aus?
Das Schöne ist, es gibt gar keine normale Wochen im eigentlichen Sinn. Ja, einfach so aus Gefühl würde ich sagen, es ist je etwa ein Drittel, der erste Drittel ist Öffentlichkeitsarbeit, also alles, was gegen aussen ist. Also es sind externe Auftritte, Referate. Ja, gerade gestern Abend bin ich ein Referat gegeben. Auch Politik, das würde ich auch noch zum Auftritt von der Armee zählen, das ist etwa ein Drittel. Das ist einfach alles, was Aussenwirkung hat. Und dann ist etwa ein Drittel ist dann im Gegensatz die Innenwirkung. Das ist vor allem die Weiterentwicklung von der Gruppenverteidigung. Die Gruppenverteidigung hat eine Vision. Wir haben auch eine Strategie, wie wir dort hinkommen wollen. Das braucht viel interne Kommunikation, interne Anlässe. Am Freitag diese Woche zum Beispiel haben wir einen Kaderanlass, das Thema wird sein Leadership, Innovation, New Work und Agilität. Das ist jetzt gerade der zweite Drittel von der internen Weiterentwicklung. Und der dritte Drittel ist, was man landläufig wahrscheinlich als Management bezeichnet. Das ist alles, was mit Budget, mit Immobilien, mit Risikomanagement, mit Projekten. Das wäre wahrscheinlich etwa der dritte Drittel. Und dann gibt es noch einen Teil, der ist unterschiedlich ausgeprägt. Das ist dann, wenn die Armee in die Einsätze geht. Zum Beispiel während Covid, wo es dann darum geht, Einsätze auf meiner Stufe zu führen. Ich bin das Bindeglied zwischen der Armee und der Politik. Und dann ist vor allem die Aufgabe, meine Departementsvorsteherin auch entsprechend zu informieren, von ihren Entscheid abzuholen, was braucht für die Armee für die Einsätze.
Und wie ist so der... Sie sind ja nicht Politiker, aber eben, Sie sind so ein bisschen zwischen Ihnen. Wie viel haben Sie mit der Politik zu tun? Wie geht das so, der Umgang? Also ist es schwierig, ich nehme an, die Politik ist ja immer so ein bisschen, man wird von allen Seiten angegriffen, gefühlt. Man muss aber dann irgendeinen guten Kompromiss finden. Wie ist das so? Wenn man nicht ganz in der Politik ist, aber trotzdem halt sehr davon betroffen.
Als Armee, vor allem als Chef der Armee, stehen wir unter dem Primat von der Politik. Wenn man das so sagen will, ist Politik eigentlich der Auftraggeber von der Armee. Und das vor allem in den sicherheitspolitischen Kommissionen, wo Themen besprochen werden, entweder Sachthemen oder Fragethemen. Wichtig ist immer im jährlichen Prozess die Armeebotschaft und das Rüstungsprogramm, wo die Politik, wo wir dem vorstellen in der Politik, wo die Politik dann auch möglicherweise noch Änderungen daran macht und am Schluss dann bewilligt. Dann häufig sind es auch Berichte, die in die Politik gehen, über die Weiterentwicklung der Armee. Das Jahr jetzt wird es etwas Neues geben, nämlich wir werden mit der Politik wenn wir mehr über Fähigkeiten von der Armee reden, als über konkrete Systeme. Das wird auch spannend. Also als Politik irgendwie möglichst viel auch Einfluss nehmen kann und auch Verantwortung nehmen kann für die Armee. Persönlich erlebe ich den Austausch auf der menschlichen Ebene als äußerst positiv. Da gibt es viele persönliche Austausche und ja, es ist zu respektieren. Am Schluss muss die Politik entscheiden, da gibt es verschiedene Interessen. Das ist dann aber nicht die Sache vom Chef der Armee, sondern das muss die Politik dann untereinander ausmachen.
Und als letztes zu Ihrem Werdegang. Wieso haben Sie sich nicht, also oftmals gab man dann irgendwann nach, wenn man Hauptmann ist oder schon Oberleutnant, gab man dann so richtig Milak und Berufsarmee. Wieso haben Sie sich das, haben Sie sich das überlegt oder ist dann in Frage gekommen?
Ist eigentlich in meinem Lebensweg ist das gar nie ein Thema gewesen, weil ich habe immer auch zivilen Weg hatte. Ich bin zuerst ursprünglich Wirtschaftsinformatiker gewesen, dann immer mehr ins Investmentbanking gekommen, in den Banken. Dann eben 7 Jahre selbstständig. Dann war das auch überhaupt keine Überlegung gewesen. Dann wieder zurück in die Bankenwelt. Eigentlich immer eine interessante Aufgabe, interessante Projekte gewesen. Das war eigentlich nie eine Frage gewesen. Wirklich erst nach rund, man kann sagen, etwa 25 Jahren im Banking, Informatik, eben, wo mich dann der Gurkmann und Plattmann gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich es mir überlegt habe, dachte ich, doch, nach 25 Jahren in der Finanzwelt eben etwas für die Sicherheit der Schweiz machen, das hat mir Sinn gegeben. Sinnhaftigkeit.
Und Sie haben ja eben auch die RS gemacht. Wie haben Sie die so gefunden? Also jetzt nicht als Leutnant oder so, einfach wirklich Ihre RS-Zeit.
Ja, also Rekrut 1986, genau. Spannend war bei mir rücken. Also ich war bei der Pfadi. Für mich haben mir nicht Sorgen oder Angst gemacht, jetzt zum Beispiel in einem Zimmer mit anderen zu schlafen oder draußen zu campieren oder zu marschieren. Das alles, das haben wir nicht so Sorgen gemacht. Natürlich, wenn man einrückt, dann ist die Frage, was erwartet einem? Vor allem, ich glaube, Respekt hat man vor allem, ja, wie sind denn die Vorgesetzten und wie ist der Ton und wie wird man da schikaniert? Ich hatte das Glück, ich hatte einen wirklich guten Zugführer, einen guten Leutnant, den Leutnant Wildbolz. Wenn ich zurückdenke, denke ich viel, das war ein Leader. Also, der hat wirklich den Menschen im Mittelpunkt gestellt, hat sich selber zurückgenommen, hat so kleine Zeichen, wie wenn man zum Beispiel auf dem Marsch war, Marsch halt hatte und es hat Essen gegeben, dann hat er immer erst gegessen, wenn alle anderen gegessen haben. Heute liest man das in Büchern, aber damals hat es die Bücher noch nicht gegeben und er hat das trotzdem gemacht, einfach weil er das Gefühl hatte, es ist das Richtige. Und der hat mir viel Positives gegeben für die Armee. Und es gibt viele, die sagen, ich mache weiter, weil ich will es besser machen als die meine Chefin waren. Aber mir, wenn ich weitergemacht habe, habe ich weitergemacht, weil er ein Vorbild war. Dann in der RS selber hat es viel Leerlauf gegeben, viele Todzeiten, es hat auch Schikanen gegeben. Also das, was wir auch so ein bisschen gehört, haben wir auch erlebt, oder? Also mit sich bei Bäumen anmelden und ich glaube, Strafmarsch hat es einmal gegeben und wenn irgendwie einer zu spät war beim Umziehen, dann sind alle nochmal umziehen. Ich habe das alles auch erlebt. Übrigens habe ich das furchtbar gefunden damals, aber dann ist man einfach, da man einfach durch müssen. Und wenn ich zurückdenke, als ich selber dann Chef war, ja, das hat ehrlich gesagt, das, was man dann erlebt hat als Rekrut, ich habe versucht, wieder Leutnant Wildbolz zu ziehen. Das war mein Vorbild gewesen. Aber manchmal braucht es halt, das habe ich auch lernen. Manchmal im Zug, dann braucht es so Massnahmen. Es darf nie zur Schikane werden. Also man darf nicht Einzelne schikanieren, sondern es ist immer der einzelne Mensch. Und das war mir immer wichtig gewesen.
Genau aus diesen Gründen finden ja viele junge Männer oder also viele junge Menschen mittlerweile in der Schweiz die Armee vielleicht nicht ganz so ansprechend und haben so ein bisschen Angst vor der RS oder Angst vor der RS, wenn nicht in der RS, wenn nicht irgendwie eben so alles Zeugs machen, draussen campieren und so. Wie könnte man da, also A, müssen wir das verbessern und wie könnte man da verbessern? Also wie finden Sie das, dass man halt die RS so ein bisschen als schlecht anschaut? Das ist ja immer so ein bisschen. Wenn man es gemacht hat, dann ist es, also habe ich jetzt jedenfalls so erlebt in meiner RS-Zeit, dann ist es so ein gemeinsames Lieder, das man gemacht hat. Und da gibt es so ein bisschen einen Vibe halt untereinander. Und wenn man es nicht gemacht hat, dann denkt man sich so, boah, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Also wieso muss die RS, also vielleicht eine bessere Frage so formuliert, wieso muss die RS so sein?
Zuerst mal, wir haben ja als Armee, wir sind ja nicht Selbstzweck. Die Armee ist nicht Selbstzweck, vergisst man manchmal ein bisschen. Die Armee ist da wirklich zum Verteidigen oder die zivilen Behörden können zu unterstützen. Wenn die Armee in Einsatz geht, dann sind es immer außerordentliche Bedingungen. Dann ist es nie normal, Gang wie Gang. Die außerordentlichen Bedingungen brauchen auch außerordentliche Vorbereitungen. Einerseits materiell, also man muss Material haben, das man sonst nicht braucht. Auch selbst, wenn man über Krieg redet, ist es ein bisschen abstrakt. Und dort sind auch besondere Bedingungen. In der RS geht es eigentlich um nichts anderes als aus zivilen Schweizerinnen und Schweizer Soldatinnen und Soldaten zu machen. diesem Weg. Das in 18 Wochen, das ist auch im internationalen Vergleich, ist extrem anspruchsvoll. Darum ist das Programm dicht gedrängt in der Rekrutenschule. Und das Soldatin, Soldat machen, also sich können bewegen auch in einem gefährlichen Umfeld, möglicherweise sogar auf einem Gefechtsfeld, das steht im Zentrum. Und wenn das nicht mehr im Zentrum würde stehen, dann würden wir uns aufgeben. Und dann wären wir auch unserem Auftrag nicht mehr treu. Und jetzt ist die Frage, wie man dort hinkommt. Es hat einen Teil, der ist Ausbildung an Geräten, soldatische Ausbildung. Und dann hat es aber auch einen Teil, der heisst Disziplin, nämlich das bewusste Einordnen in das Ganze. Und das ist enorm wichtig im Zusammenhalt. Wenn man so eine Kriegsgeschichte anschaut, Soldaten, die kämpfen in der Regel für ihr Team, für ihren Kamerad. Und eben das bewusste Einordnen, also sich bewusst einfügen, Verantwortung nehmen für das Team, das ist ein wichtiger Teil. Und da gibt es etwas, und das hört man vielleicht nicht mehr so gern heute, das Wort, das heisst Erziehung. Und ja, Soldat werden, Rekruten ausbilden, Soldat werden, hat auch mit Erziehung zu tun. Und das ist manchmal unangenehm, aber das gehört zum Handwerk.
Sehen Sie jetzt eine Veränderung von 1986 zu jetzt 2024, Umgang in der Armee?
Sehr viel, ja. Ich habe häufig mit dem Korpskommandant Walser, das ist der Chef der Kommandoausbildung, genau Diskussionen über das. Und ich finde das faszinierend, wie er das macht, weil bei ihm steht genau der Mensch im Mittelpunkt und was er nicht mehr toleriert und wir alle nicht, das ist Schikane. Also man will wegkommen von dieser Schikane. Bei einer Milizarmee ist es ein bisschen schwierig, weil Berufsmilitär kann nicht Tag und Nacht dabei sein und manchmal gibt es da wieder Rückfälle. Wie ich es erzählt habe vorhin, oder ich auch als Zugführer, oder? Man ist dann allein draußen, man hat allein Verantwortung für den Zug. Aber wir wollen durch gute Vorbilder arbeiten, durch auch eine Nulltoleranz, wenn es zum Beispiel um Diskriminierung geht, um Schikane, wenn wir selber Vorbilder sind und wollen das leben. Und ich denke zu spüren, dass eine Transformation stattfindet. Übrigens, ich habe in meinem persönlichen Umfeld auch immer wieder Söhne von Bekannten. Gerade der Sohn von einem guten Freund von mir ist jetzt in der RS. Und ich frage ihn natürlich dann auch und sage genau, also, du, wie war es gewesen? Erzähl mal, wie geht es mit dir um? Ich höre sehr viel Positives, vereinzelt leider, aber immer noch auch Negatives, also was Schikane stattfindet. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bewegt sich sie in die Richtung.
Es hat ja mittlerweile vereinzelt Frauen in der Armee. Also zum Beispiel in meinem Zug, wo ich war, hatte es eine Frau gehabt, im Zug. In meinem Zug hat es keine gehabt, in meiner Kompanie hat es eine gehabt. Und es geht, glaube ich, so ein bisschen langsam schleichend auf. Wie steht so jetzt, also jetzt Sie persönlich oder auch so ein bisschen die ganze Armeeführung dazu? Würden Sie es befürworten, wenn man Wehrpflicht für alle Schweizerinnen und Schweizer einführen? Oder finden Sie, es müsste vorbehalten sein für die Männer?
Ich fange mal beim Grund an, warum dass wir überhaupt Frauen in der Armee wollen. Die Armeeführung hat sich im 2020, also vor 4 Jahren, das Ziel gesetzt, dass wir 10% Frauen anstreben bis 2030. Erstens ist, wenn man so ein Ziel hat, dann braucht es ja auch Wege, wie man das Ziel umsetzt. Und tatsächlich haben wir können verdoppeln den Frauenanteil. Allerdings, Sie haben jetzt das Wort gebraucht, schleichend, aber man kann sagen, wir haben von 0,7 auf 1,4% jetzt schon mal können verdoppeln in den letzten 5 Jahren. Wenn man es exponentiell weiterrechnen würde, so der Anstieg, dann würden wir es knapp nicht erreichen bis 2030. Ich glaube, was es zuerst mal, also was wir mitrechnen oder was wir brauchen, ist der obligatorische Orientierungstag. Das heisst, Frauen und Männer gehen an den Tag, wo sie informiert werden, über, nicht nur über die Armee, sondern auch gewisse Kantone, ist eine kantonale Verantwortung, informieren dann auch über die Polizei, über die Feuerwehr, über den Zivilschutz, auch über den Zivildienst und die Armee. Dann hätten wir eine Chance, nämlich die Frauen zu überzeugen. Da bin ich überzeugt davon, dass wir auf die 10% kommen. Frauen ist gleich wie die Wirtschaft. Gemischte Teams, die sind erfolgreicher. Das sieht man übrigens auch bei uns. Ich bin vor 2 Jahren zufällig in die Kompanie gekommen, wo die erste Panzergrenadier Zugführerin abverdient hat. Und ich mache dann immer so, ich nehme ihn daher, nehme dann so die 2, 3 kleinsten Rekruten zu mir, habe dann die 2 Rekruten gefragt, so, jetzt erzählen Sie mal, wie ist Ihre Chefin? Und er hat nur geschwärmt, er hat gesagt, Chefin, die sind streng, aber die sind fair und das ist die Beste. Spannend. Kompaniekommandant hat auch gesagt, das sei die beste Zugführerin. Und auch der Einheitsinstruktor hat gesagt, das sei eigentlich die beste Kompanie, weil einfach die Frau, die hat so einen guten Einfluss gehabt. Und das ist in der Wirtschaft auch so, gemischte Teams sind erfolgreicher und es wäre ein Fehler, wenn die Armee von dem nicht Gebrauch machen würde. Und darum wollen wir Frauen in der Armee. Wir sagen 10% Minimum, weil dort fängt Inklusion an. Also dort fängt es an, normal zu werden. Sie haben gesagt, wenn es eine Frau in der Kompanie hat, dann ist die wahrscheinlich noch immer separater Trakt im Zimmer, wird immer vergessen. Das höre ich viel, oder, von den Frauen davor, jetzt haben sie mich wieder vergessen. Keine Informationen, gehört auch nicht richtig dazu. Ab 10% würde ich das normaler. Jetzt die Idee, dass alle Frauen dienstpflichtig oder stellungspflichtig sind, das ist eine Variante, wo der Bundesrat Ende des Jahres wird darüber entscheiden für ein neues Dienstpflichtsystem. Ich kann nicht sagen, persönlich, wenn ich denke, vom Herz her, fände ich das eine gute Lösung, wenn Frauen auch stellungspflichtig wären. Aber der Kopf sagt, dass das in einer Abstimmung, und es bräuchte eine Volksabstimmung, dass es wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig wäre. Das heisst, wir werden als Armee andere Wege müssen finden. Interessant übrigens auch im Kosovo. Kosovo, also im KFOR, bei der Swisscoi, sind immer etwa 200 Armeeangehörige, die dort Dienst leisten. Wechseln zweimal pro Jahr, also immer 6 Monate. Und dort haben wir 15-20% Frauen. Also das heisst irgendwie, dass etwas machen für die Sicherheit, Erfahrungen sammeln, Herausforderungen bewältigen, vielleicht ein bisschen Abenteuergeist, etwas lernen fürs Leben. Das ist durchaus etwas, das einen Wert scheint zu haben bei den Frauen. Das wären dann nicht 15-20%. Und wenn wir das, wenn es uns gelingen, das auf die ordentliche Armee zu übertragen, dann hätten wir auch die 10%. Macht uns zuversichtlich.
Und jetzt ist vielleicht kein guter Übergang mit der Schweiz im Kosovo. Generell, also die Schweiz ist ja ein neutrales Land. Und jetzt mal die. Habe ich mit einem Sekretär von der XOA habe ich ein Interview geführt. Und darum frage ich jetzt auch die Frage, wieso braucht ein neutrales Land wie die Schweiz eine Armee?
Das System, das wir uns politisch für entschieden haben, und das ist auch in der Verfassung so, das ist eben die bewaffnete Neutralität. Neutralität hat einen Aspekt, wo man natürlich Neutralität baut darauf, dass sie auch respektiert und akzeptiert wird. Sonst ist sie nichts wert, wenn sie ignoriert wird oder nicht beachtet. Die bewaffnete Neutralität sagt, und es gibt das Neutralitätsrecht, und dort heisst es, wir dürfen nicht eine Partei unterstützen in einem Konflikt, auch nicht für eine Partei in einen Konflikt eintreten. Wir dürfen auch nicht Verträge unterschreiben, die uns in die Situation könnten bringen. Das ist einmal der Teil des Neutralitätsrechts, wo wir uns dazu verpflichten. Dann gehen wir als Schweiz noch weiter. Das ist eine Neutralitätspolitik. Das ist ein politischer Entscheid, wie man dann das Recht zusätzlich noch ausgestaltet. Aber in diesem Bereich ist eben, wir wollen eine bewaffnete Neutralität, damit es eben auch glaubwürdig ist. Also damit wir unabhängig glaubwürdig sind. Und das gehört immer Paket für uns einfach zusammen. Also Neutralität und die Armee und die bewaffnete Neutralität. Und das vielleicht auch in letzter Konsequenz, weil ja, wenn die Regeln, die gibt es, dass man sagt, Neutralität ist zu respektieren, mit der bewaffneten Neutralität tun wir dem eigentlich noch Nachhaltigkeit verleihen, indem man sagt, ja, wir verteidigen uns, auch wenn wir angegriffen sind.
Ich denke, das ist so ein Gedanke, jetzt gerade eben, wenn man angegriffen wird, das ist auch etwas, wo man in der RS, also man ist zwar Militär, aber weil man in der schönen Lage ist in der Schweiz, dass man eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, Sicherheit haben, befasst man sich irgendwie nie so mit dem Gedanken, ah, wir könnten angegriffen werden und ich bin Militär, das heisst, ich könnte eigentlich müssen in den Krieg irgendwie oder mein halt Land verteidigen. Und ich habe da, letztens in der NZZ war es, glaube ich, habe ich einen Bericht darüber gelesen, also sie haben einen Bericht geschrieben über die Ukraine und eigentlich die Frage gestellt, kann man in einem liberalen Land noch erwarten an die Bürgerinnen und Bürger, dass man für sein Land geht, sterben in der Verteidigung von dem Land. Also dass man wie sozusagen verpflichtet die Leute zum, ja, halt eventuell sterben in einem Kriegsfall. Was finden Sie? Kann man das noch? Oder muss man das halt einfach?
Ich glaube, wenn wir, also zuerst mal ist ein Teil, wir sind ja eine Demokratie. Und eigentlich könnten wir ja darüber abstimmen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Aber wir haben bewusst auch in der Verfassung verankert, dass wir eine Armee haben und dass wir uns wollen verteidigen. Das Schöne an einer Demokratie ist ja, es sind die Bürger, die sagen, ob man das will oder nicht. Und bei uns in der Schweiz ist es immer noch so, dass es in der Verfassung ist. Also wollen wir das. Dann hat es einen zweiten Teil, und da finde ich noch den spannenden Teil, würden dann unsere Bürgerinnen und Bürger auch gehen zum Verteidigen? Ich finde das fast die spannende Frage. Und da, es gibt hier Umfragen, ich werde immer wieder konfrontiert mit einer Umfrage, die sagt, nur 54% der Schweizerinnen und Schweizer würden verteidigen. Die Frage ist immer, wem fragt man da? Also geht man auf die Straße, geht die Leute fragen. Eigentlich müssen wir dann die Betroffenen fragen. Die Soldatinnen und Soldaten, die Rekrutinnen und Rekruten. Ich habe keine repräsentative Zahl, ich habe nur ein Erlebnis. Ich tue immer einmal im Jahr, wenn ich die Verteidigungsattaché, die Ausländischen einlade, auf eine Exkursion mit mir. Und, also die Ausländischen, das sind dann, die sind aus aller Welt, also sind aus Deutschland, von den Nachbarländern, Deutschland, Frankreich, Italien, der amerikanische Verteidigungsattaché, einfach alle, die in der Schweiz akkreditiert sind. Bis letztes Jahr im Herbst sind wir in der 15. Woche von der Infanterie-Rekrutenschule, sind wir auf dem Petit Ancre gewesen. Und dort hat die Kompanie hat das Kompaniegefechtsschiessen gemacht. Es waren zwei Züge, die die Feuer und Bewegung das Ziel haben angreifen mussten. Mit Einsatz von der persönlichen Waffe, vom leichten Maschinengewehr, von Handgranaten, von der Richtladung, vom neuen Mörser, also dem neuen Minenwerfer. Das Maschinengewehr vom GMTF hat uns überschossen mit Leuchtmunition. Das gibt es in ausländischen Armeen nicht. Also wenn dann plötzlich oben Leuchtspur Munition durchfliegt, hat er schon ein bisschen Nervosität gemacht. Und dann am Schluss ist die Kompanie ist dann für uns gestanden. Es sind nur etwa 40, eben zwei Züge. Und dann hat der amerikanische Verteidigungsattaché, das ist ein Marine, hat gesagt, das ist unglaublich, 15. Woche, wie man das schafft, so etwas auszubilden, 15 Wochen, das könnte sich gar nicht vorstellen. Die Rekruten waren natürlich stolz, dass ein Amerikaner kommt, einen recht kräftig gebauten und sie so lobt. Ich war übrigens auch sehr stolz. Dann ist der französische Verteidigungsattaché gekommen und dann ist etwas Komisches passiert. Er hat sie auch gelobt, hat das Gleiche auch gesagt. Dann hat er sie gefragt und gesagt, wer von ihnen würde im Ausland für die Schweiz kämpfen? Und dann haben sich die Rekrutinnen und Rekruten ein bisschen komisch angeschaut, gezögert und dann haben zwei, drei ein bisschen Verhalten aufgestreckt. Dann hat er gesagt, bin ich Führer? Und er hat gesagt, ja, das sei eigentlich sei die falsche Frage. Und er hat gefragt, wer von ihnen würde die Schweiz verteidigen? Und dann haben alle aufgestreckt. Und das ist für mich so ein Zeichen. Ich glaube, auch der Ukraine-Krieg hat vielen gezeigt, warum das wichtig ist, was man lernt in der Rekrutenschule, dass es einen Wert hat, welchen Wert das hat. Und vielleicht muss ich das von Berufswegen sein, aber ich bin überzeugt von, wenn wir müssten verteidigen, dann würden unsere Milizangehörigen die würden kommen.
Die Armee sagt ja selber, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass wir momentan angegriffen werden. Aber es ist ja, das habe ich auch so ein bisschen inspiriert, die Frage ist auch inspiriert aus dem Gespräch mit der XOA, dass zum Beispiel Naturkatastrophen sind ja momentan schon da in der Schweiz, Überschwemmungen, wie sagt man dem? Lawinen, Drecklawinen, genau, ja. sind ja alles schon da und wenn man die Armee so ein bisschen auf das fokussieren, ist das eine Option oder ist schlussendlich der Sinn von der, also ich meine klar, der Sinn von der Armee ist immer noch die Landesverteidigung, weil es auch in der Verfassung so steht, aber dass man sich wie auch jetzt aus Ihrer Sicht das politisch was Sinn machen, wenn man sich so auf die näheren Gefahren sozusagen wird einstellen als Armee.
Die Daseinsberechtigung, der Raison d'être ist die Verteidigung. Sonst bräuchte es keine Armee. 2004 haben wir eine Armeereform gemacht, wo man eigentlich genau das gesagt hat. Man hat gesagt, man tut die Armee auf die wahrscheinlichsten Einsätze ausrichten und tut die Verteidigung nur noch als Kompetenz erhalten. Wenn man zurückschaut, darf man attestieren, unserer Miliz, unserer Armee, auch unseren, wenn man so will, den Vorfahren, die das gemacht haben, dass es gelungen ist. Die Armee hat jedes Mal, wenn irgendwo etwas war in der Schweiz, wenn irgendeine Katastrophe, wenn ein Unglück war, sei es klein oder gross, hat die Armee können helfen, unterstützen. Sei es vorletztes Jahr ist in Neuchâtel, das, was Sie sagen, im Urgang war, wo die Armee mit schwerem Krieg gekommen ist, innerhalb von Stunden die Lage hat können beruhigen. Die Armee ist im 20, im März 20, als eine Pandemie war. Die Armee hat Grenzen geschützt, die Armee hat Spitäler entlastet. Viele sagen, sie hat gar nichts zu tun gehabt. Da muss man sagen, zum Glück. Ich muss auch verstehen, am Anfang im 20 ist es darum gegangen, Kapazität in den Spitälern zu schaffen. Kapazität ist dann, wenn ein leeres Bett ist und Hände daneben, die helfen könnten. Dass man sie nicht gebraucht hat, ist nicht die Schuld der Armee. Das war eigentlich auch ein bisschen Glück gewesen im Verlauf der Pandemie. Die Armee ist immer gekommen, wenn sie gebraucht hat. Die Armee hat vorletztes Jahr 6 Assistenzdiensteinsätze gemacht, wo man die zivilen Behörden unterstützt hat beim Schutz von Konferenzen. Man denkt an SWEF. Und dieses Jahr ist Präsident Zelensky gekommen. Das ist auch die Armee, 4150 Armeeangehörige, die es gebraucht hat, um das WEF zu schützen und die Konferenz. Wir haben die Ukraine Recovery Konferenz geschützt, Zionistenkonferenz, Kongress, wir haben die WTO-Konferenz geschützt. Also die Armee kann das heute schon. Und mit der Rettungstruppe, mit der Spitaltruppe, aber auch Infanterie, die während Covid an der Grenze gestanden ist und Grenzen geschützt hat, die Armee kann das heute. Verteidigen als Kompetenz haben wir auch noch, was jetzt aber eben leider Geschichte zeigt und die Entwicklung im Osten von Europa, ist, dass wir eben auch die Verteidigung nicht nur als Kompetenz, das reicht nicht mehr, sondern wir müssen es auch wieder können, also in der Tiefe können. Für das braucht es mehr materielle Ausrüstung, für das braucht es auch Training, also wir müssen unsere Miliz, die Bataillon wieder trainieren in dem, dass sie eben wieder verteidigen können. Bis jetzt hat das gelangt, die Ausrichtung auf verschiedenste Einsätze. Die geopolitische Lage sagt jetzt aber, nein, das reicht nicht mehr, wir müssen auch wieder können verteidigen.
Also sehen Sie denn mit Russland jetzt sozusagen die grösste Gefahr für die Schweiz oder wo sehen Sie die so?
Wir denken in der Armee, wir denken nicht in Szenarien denken und auch nicht in einzelnen Länder. Da würde man eigentlich immer falsch liegen. Aus militärischer Sicht ist die Bedrohung, die Armee muss sich immer auf die Bedrohung ausrichten. Bedrohung ist wie ein mathematisches Produkt aus dem militärischen Potenzial, das da ist, multipliziert mit der Absicht. Im Moment haben wir eine gute Situation, weil die Absicht gegen die Schweiz ist im Moment bei null. Aber die militärischen Potenziale nehmen zu. Die nehmen zu in Europa, um Europa herum. Auch weitreichende Waffen nehmen zu. Sei es kinetisch, also ballistische Waffen, also Marschflugkörper, Drohnen. Die Bedrohung die nimmt massiv zu im Moment. Aber auch im Informationsraum, das kennt keine Landesgrenzen, aber auch im Cyberraum. Also man kann sagen, Bedrohung aus Distanz nehmen zu. Und das ist auch in der Bedrohungsanalyse von der Armee ist das ein wichtiger Teil.
Und zum, wie Sie es vorher erwähnt, um alles zu erreichen, braucht man mehr Material und alles, vielleicht auch mehr Leute. Wie sieht denn für Sie die optimale Schweizer Armee aus, die eben gegen all die möglichen Gefahren richtig ausgestattet wäre?
Fangen wir mal an eigentlich bei der Wirkung und den Fähigkeiten. Ja, es muss möglich sein, die Wirkung, die die Armee muss können erreichen muss, zuerst einmal ist glaubwürdig überhaupt abhalten davon, die Schweiz anzugreifen. Glaubwürdigkeit steht im Vordergrund. Glaubwürdigkeit ist auch wieder, setzt sich zusammen aus genügend Personal, aus genügend gut ausgebildetem Personal, genügend gut motiviertem Personal und dann die Ausrüstung, die es dafür braucht. Dann ist es glaubwürdig. Also wenn man wirklich wenn man Gegner aufzeigen und sagen, wenn du uns angreifst, wir sind resilient, also man kann uns zwar treffen, aber wir kommen wieder rauf und wir sind bereit, auch eben zu kämpfen, wenn es sein muss. Das ist immer das Erste. Um das zu erreichen, braucht es genügend Personal. Im Moment haben wir immer noch die Herausforderung, dass jedes Jahr zu viele aus der Armee gehen. Es gehen zu viele, die in Zivildienst wechseln, es gehen zu viele, die aus gesundheitlichen Gründen müssen austreten. Die Armee hat bereits Massnahmen eingeleitet, man hat das mal Progress genannt, wo man in der Rekrutenschule schaut, dass nicht zu viele aus gesundheitlichen Gründen weggehen, also wenn sie verletzt sind oder von den körperlichen Anforderungen, die muss man langsam erhöhen. Zivildienst, die Armee hat nicht etwas gegen die, die Zivildienst leisten, statt in der Verfassung ist es Recht. Was man feststellt, es hat einen Haufen, der wechselt, auch aus Gründen von der Flexibilität. Also ich sage, ich habe jetzt die RS gemacht. Ich muss auch sagen, die Hälfte geht nach der RS in den Zivildienst. Im Gesetz steht immer noch, es müsste Gewissensgründe sein. Aber wenn man mit denen ein Gespräch führt, dann stellt sich häufig heraus, eben sie gehen, weil sie sagen, ich will jetzt Studium machen oder ich will jetzt mich auf den Job konzentrieren. Da müssen wir daran arbeiten. Und es wird auch am Bundesrat sein, dann mit dem Dienstpflichtsystem bessere Voraussetzungen zu schaffen, dass die Armee eben immer noch genügend Leute hat. Dann, es gibt nicht eine optimale Armee, aber wir denken aufgrund von der Bedrohung, dass es leichte Truppen braucht, noch, die wir heute nicht haben, die nahe bei der Bevölkerung sind. Die müssen nicht schwer ausgerüstet sein, aber die müssen nah bei der Bevölkerung sein, müssen dort Stimmung spüren, müssen aber einem Gegner auch Präsenz können markieren können, eben, dass man auch schon unterhalb der Kriegsschwelle sieht, aha, die Schweiz, die ist bereit, die ist präsent. Um das zu machen, können wir uns vorstellen, dass es eine Aufstockung braucht von den Beständen. Wahrscheinlich wäre 120'000 wäre wahrscheinlich keine schlechte Zahl für die Aufträge, die die Armee jetzt hat. Auch ein weiterer Teil ist natürlich die Ausrüstung. Es nützt nichts mehr Leute zu haben, wenn sie nicht ausrüsten können. Und im Moment ist das Loch bei der Ausrüstung von da, wo wir heute sind, bis zur vollen Verteidigungsfähigkeit sind es etwa 40 Milliarden. Das ist nicht eine neue Zahl. Das haben wir 2004 schon gesagt, die Zahl. Wenn man dann wieder den Aufwuchs machen müsste, wenn sich die Sicherheitslage ändert in Europa, die Zahl ist immer da gewesen. Plus, und das zeigt uns die Ukraine, bevorratung an Munition, die man müsste erhöhen. Also man kann sagen, so die volle Ausrüstung, und wir reden von Aufrüstung, wir reden nur von Ausrüstung von der heutigen Armee, vollständige Ausrüstung und Vorbereitung, würde etwa 50 Milliarden kosten.
Und für was braucht man denn, also wenn es die 50 Milliarden sind, für was braucht man denn die 40 Milliarden noch? Da wäre es so Aufrüstung.
Also insgesamt sind es 50 Milliarden,
ja.
Insgesamt für Ausrüstung,
ja.
Nur Ausrüstung.
Ja.
Für all die Truppen, die wir haben, wir haben heute 6 Panzerbataillonen, aber sind nur 2 vollständig ausgerüstet. 4 sind gar nicht ausgerüstet. Bei der Artillerie, wir haben 4 Artillerieabteilungen noch, aber da ist nur eine vollständig ausgerüstet. Bei der Infanterie, von diesen 17 Infanteriebataillonen, sind nur 6, die vollständig für die Verteidigung ausgerüstet sind. Und ich rede jetzt nur von der vollständigen Ausrüstung, dass alle unsere Truppenkörper, alle Bataillonen vollständig ausgerüstet sind, das würde etwa 40 Milliarden kosten. Zusätzlich auch noch vieles von unserem Gerät ist alt. Das ist noch aus dem Kalten Krieg zeitlich. Unsere Artillerie, die ist so alt wie ich. Die muss ersetzt werden. Und das ist auch in diesen 40 Milliarden drin. Plus noch etwa, es sind etwa 8 bis 10 Milliarden für genügende Munitionsbevorratungen und Ersatzteile, dass wir eine gewisse Zeit auch autonom sein können.
Und das ist ja mehr Geld, das man ausgeben müsste. Also ich weiss, das ist jetzt nicht ihrer Macht, aber würden Sie dann eher die Steuern erhöhen oder irgendwie noch jemand anders sparen? Und wenn ja, wo würden Sie sparen?
Das ist tatsächlich nicht in meiner Macht. Es ist an der Armee aufzuzeigen, dass wir einen Plan haben, und den haben wir, wie man die Verteidigungsfähigkeit wieder stärken kann. Wir haben den letztes Jahr vorgestellt. In diesem Plan, wir wissen, dass es die 50 Milliarden, oder, wenn Sie als Kind sparen für eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn, und jeden Monat etwas vom Sackgeld auf die Seite tun, aber es vergleicht mit der Armee, dann müsste man sparen bis 2039 im Moment, bis man die 50 Milliarden hätte. Bis wir dann alles noch gekauft haben und Truppen ausbildet, dann wären wir schon fast in den 50er Jahren. Und in der aktuellen Bedrohungslage ist das keine Option. Darum hat die Armee vorgeschlagen, dass man mal einen ersten Schritt macht, das erste Paket Verteidigungsfähigkeit. Das haben wir ausgeplant, das ist machbar, das ist auch lieferbar. Man hört immer wieder den Vorwurf, ja, aber im Moment kann man gar nichts kaufen. Doch, der erste Schritt ist machbar. Das wären 13 Milliarden, der erste Schritt. Und der ist bis etwa Mitte 30er Jahre ist der umsetzbar.
Und jetzt noch die letzte Frage aus zeitlichen Gründen. Haben Sie, also mit Russland, Ukraine, Hamas, Israel, Taiwan, China und die USA, die noch so irgendwie involviert ist in dem ganzen Indo-Pazifik, haben Sie Angst vor der Zukunft oder sind Sie optimistisch?
Ich bin als Mensch Optimist. Ich bin aber beruflich von all diesen Quellen und all diesen Gesprächen, die ich führe, bin ich pessimistisch. Ich glaube, was passiert ist und was anders ist als sonst, erstens haben wir ein USA, das schwächer geworden ist, ein USA, das intern gespalten ist. Die USA, die über Jahre eigentlich Globalisierung und den globalen Handel gesichert hat, sei es auf dem Meer, sei es in der Luft. Eine amerikanische Bevölkerung, die nicht mehr bereit ist, das zu zahlen für die ganze Welt. Also ein USA, das geschwächt ist. Auf der anderen Seite haben wir mit China eine neue Supermacht, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht auf der Welt. Ein China, das sagt, dass es die westliche, regelbasierte Sicherheitsordnung nicht respektiert, dann widersetzt. Und dann hat es Länder, die dann in diesem Umfeld dann eigentlich zum Gleichen kommen, dass sie Länder, die sich auch der Demokratisierung, die der Westen angestrebt hat, widersetzen. Länder, die wieder Machtpolitik betreiben. Und in diesem neuen Umfeld wird es zu Verwerfungen kommen. Möglicherweise bleiben die Konflikte, die Sie genannt haben, nicht die letzten. Sorge macht uns zum Beispiel auch der Westbalkan. Und wir haben das in den 90er Jahren erlebt, im Jugoslawienkrieg, was das für Europa bedeutet. Und wenn man all das, was ich jetzt höre, was ich lese, was ich auch von anderen Armeechefs höre, was ich aus nachrichtendienstlichen Quellen habe, wenn ich all das berücksichtige, dann macht man Sorgen, ja, Beruf von Berufs wegen.
Okay, gut, das sind jetzt nicht die besten Abschlüsse, also besten Abschluss, was sind jetzt nicht die, ja, das ist das Schönste sozusagen, aber es ist halt Realität. Manchmal ist ja nicht immer alles schön. Aber ich glaube, da wären all meine, also das sind nicht all meine Fragen gewesen, aber in der Zeit sind das all meine Fragen gewesen. Danke vielmals für Ihre Zeit, das war wirklich unglaublich spannend gewesen. Und schon ein bisschen eher, zumal mit Ihnen reden können, muss ich jetzt auch sagen.
Danke fürs Interview. Danke auch für die guten Fragen, was Sie überlegt haben und gestellt haben. Herzlichen Dank.
Sehr schön. Und euch hoffe ich, dass es natürlich die Folge gefallen hat. Wenn ja, teilt es doch auch mit eurer Familie und mit euren Freunden. Folgt uns auf Instagram und vor allem gebt uns 5 Sterne auf Spotify oder iTunes. Das hilft uns immer am meisten. Und mit dem wünsche ich euch noch eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Thank you.